Heute im Podcast Costa Williams. Er ist einer der OG-Instagram-Creator, der seit fast 10 Jahren dort Content veröffentlicht und mit etlichen Unternehmen wie Nespresso, About You, Farfetch, Biotherm, Davidoff und vielen weiteren zusammengearbeitet hat. Er tritt dabei meist als der moderne Mann auf, der anderen Outfit-Tipps gibt, über modische No-Gos aufklärt und als Inspirationsquelle für seine Community agiert. Wir kennen uns schon seit den Anfängen von Born Originals und das war auch, als Costa mit Instagram und Co. gestartet ist. Jetzt folgen ihm über 1 Million Menschen und beim Thema Content ist bei ihm noch lange nicht Schluss. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich kurz auf unsere Karriereseite hinweisen. Wir suchen Menschen, die Lust auf Vertrieb haben. Unter karriere.bornoriginals.com findet ihr die offenen Stellen, also gerne mal reinschauen oder den Freunden erzählen. Jetzt aber genug von mir. Viel Spaß bei Normal Gets You Nowhere Folge 27 und let's go.
Ich finde, das ist auch immer schwer zu vergleichen, weil viele denken immer, ja, der postet auch ab und zu mal seine Outfits. Aber das sind dann für mich halt keine Leute, die im selben Kosmos sind wie wir, weil wir haben uns das, oder wenn jetzt jemand von Temptation Island kommt und auf einmal so auch so Outfit-Postings ja, macht, so mit den Leuten, ich will mich nicht mit denen vergleichen, ich will auch nicht mit den Leuten in einem Boot sitzen, weil ich habe mir das theoretisch mit harter Arbeit wirklich nur mit Fashion und so ein minimales bisschen an Lifestyle aufgebaut. Und das war wirklich immer nur dieses eine Ding und dann ist es halt immer blöd für einen, wenn man so irgendwie mit den Leuten verglichen wird, weil ich denke, das kann man auch einfach nicht so wirklich vergleichen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Normal Gets You Nowhere, Folge 27 und heute bin ich hier in Düsseldorf bei Costa Williams. Costa, schön hier zu sein.
Freut mich, dass du da bist, dass wir es endlich geschafft haben.
Ja, genau, endlich geschafft. Direkt mal zu Anfang, dein Name ist ja gar nicht Costa Williams.
Richtig.
Sondern Konstantin Georgakis.
Richtig.
Lass uns da mal direkt starten, bevor wir dazu kommen, was du überhaupt machst.
Ja.
Warum dieser Künstlername?
Der Künstlername ist eigentlich per Unfall entstanden, weil ich glaube, das war so noch damals die Anfangszeit von Facebook. Und da war ich noch in der Ausbildung und ich hatte keine Lust darauf, dass mich Leute aus dem Berufsleben auf Social Media finden können, weil die stalken ja dann immer und so weiter. Das gab es ja damals schon. Und dann habe ich mich einfach Costa Williams genannt, weil ich immer großer Pharrell Williams-Fan war. Und der Name ist dann auf Social Media einfach immer geblieben, sodass der bis heute bestehen geblieben ist. Und das ist eigentlich die Geschichte hinter dem Namen. Und irgendwann hat der Name halt, beziehungsweise ich als Person unter dem Namen Bekanntheit gehabt auf Social Media. Und dann wäre es halt blöd gewesen, den irgendwann zu ändern. Ja. Und ich fand den auch eigentlich immer ganz cool und passend. Und ich sag mal, hört sich auch besser an als mein griechischer Nachname Georgakis. Der ist für viele echt schwer auszusprechen. Und deswegen ist es einfach immer bei Costa Williams geblieben.
Ja, nice. Ich glaube, das erste Mal habe ich deinen richtigen Namen auf LinkedIn gesehen oder gelesen.
Mhm. Das kann sein, ja.
Vorher war er halt auch so, okay, ja. Williams.
Der ist halb Amerikaner.
Auf jeden. Genau, ich habe es gerade gesagt, so, wie würdest du dich betiteln? Weil in der Ankündigung haben wir gesagt, Menswear-Experte, Digital Creator. Aber ich glaube, so, du kannst am besten sagen, was du so machst, wie du selber dich betiteln würdest.
Ich sag mal, für dieses Berufsfeld, in dem ich mich bewege, gibt es ja super viele Ausdrücke mittlerweile. Aber für die breite Masse würde ich halt sagen, ich bin Influencer, weil ich glaube, darunter können sich die meisten vorstellen, obwohl ich den Begriff Influencer wirklich hasse, muss ich sagen.
So ein bisschen, ne?
Ja, total. Also ich mag es eigentlich nicht, als Influencer bezeichnet zu werden, weil sich damit echt viel Negatives so verbindet. Aber im Grunde genommen würde ich es der breiten Masse einfach so erklären, ich bin Influencer, weil dann können sich die meisten so ein bisschen was darunter vorstellen, was ich so mache.
Ja.
Im Groben, ja.
Ja, Influencer, Blogger, Digital Creator, gibt es ja viele Synonyme.
Ja,
Bist aber auch Papa von 2 Kindern,
richtig,
Ehemann,
richtig,
und richtig, auch Unternehmer, mit eurer Marke, da kommen wir später zu. Du hast gerade gesagt, so früher die ersten Zeiten, ich erinnere mich noch, ich glaube 2014 war das, wo wir mit Born Originals gestartet sind, das erste Mal irgendwelche T-Shirts aus China importiert haben mit so fetten Prints, weißt du, so ein Flex-Print in so einer riesen Box.
Mhm.
Nach einmal waschen kannst du das Ding eigentlich wegschmeißen, wo du dann auch noch Bilder gemacht hast, so mit so einem Hut auf und so. Ja, das waren so die echt die ersten. Also warst du da schon länger dann dabei oder waren das auch so die, war das so die Anfangszeit bei dir?
Nee, ich glaube, wir haben, ich würde sagen, recht zeitgleich ungefähr angefangen. Ich habe auch irgendwann in 2014 angefangen, aber halt alles ohne irgendwelche Absichten. Aber ich würde sagen, 2014 war auch ungefähr die Zeit, wo ich gestartet habe, halt noch völlig unprofessionell und einfach nur so Hobby-Leidenschaft, so das Ganze. Ne? Das hat sich ja erst mit der Zeit alles so entwickelt, würde ich sagen.
Ja, wie alt bist du jetzt?
35.
35, ja. Mhm. Und jetzt sind wir gerade dazu gekommen, Social Media, also du hast auf Instagram 1 Million Follower, hast also in der Zeit, wenn du sagst, wir sind zeitgleich gestartet, jetzt ein paar mehr Follower dazu bekommen als wir.
Ja, ist nochmal was anderes für eine Brand. Ne?
Auf jeden Fall.
Also Brand und Person da zu unterscheiden, auf jeden Fall. Aber ja, schon hat sich schon eine Menge angehäuft.
Genau, 1 Million auf Instagram, ich glaube knapp 40.000 auf YouTube,
richtig,
knapp 30.000 auf TikTok.
Ja, wobei TikTok habe ich glaube, erst vor einem halben Jahr gestartet. Ich habe mich echt immer gewehrt gegen TikTok, habe gesagt, nee, Mann, die Plattform ist echt Trash, so, ne, weil das, was ich davon mitbekommen habe, hat mir persönlich halt gar nicht gefallen. Ich muss auch sagen, nach wie vor ist es echt, boah, ich weiß nicht, eine schwierige Plattform. Also ich finde überwiegend echt Trash, ne?
Also konsumierst du auch oder sagst du, komm, ich lade hoch und was die anderen machen, ist mir eigentlich...
Korrekt. Also ich erwische mich oftmals selber dabei, wenn ich nichts zu tun habe, was zum Glück nicht so oft der Fall ist, dass ich halt einfach auf TikTok rumhänge und so, es catcht dich halt oftmals auch, dass du dann da noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video. Aber an sich probiere ich eher zu produzieren für die Plattform und nicht selber so viel zu konsumieren, weil das raubt einfach nur enorm viel Zeit. Und am Ende kommt auch nicht viel bei rum, wenn ich ehrlich bin, weil es ist einfach nur so Unterhaltung, ne?
Ja. Und Instagram ähnlich oder bist du da schon auch richtig Konsument?
Ich muss sagen, ich guck gar nicht viel rein. Also ich habe früher viel, viel mehr reingeschaut, aber mittlerweile poste ich was, gucke dann zwischendurch mal, was abgeht, so ein paar Kommentare beantworten oder ein paar DMs oder sonst irgendwas. Aber so selber, dass ich jetzt stundenlang mir irgendwelche Sachen angucke, klar, wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen für Inspiration oder so, aber dann bevorzuge ich eher auch Pinterest, weil nach wie vor finde ich, dass auf Instagram immer noch, ich sag mal, wenn man jetzt Explore-Page so nimmt, ne, immer noch viel Müll unterwegs ist, sage ich mal, was trotzdem Relevanz bekommt. Und wenn du beispielsweise auf so Seiten wie Pinterest nach dem richtigen Suchbegriff suchst quasi, dann finde ich einfach, dass viel mehr gute Inspiration. Also ich sag mal jetzt, wenn ich irgendwelche Outfit-Inspiration benötige oder so, dann gucke ich wirklich bei Pinterest, weil ich finde Instagram sehr, 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 sehr schwierig nach wie vor, gute Inspiration zu finden. Aber Pinterest wäre da schon mein Favorit.
Ja, das glaube ich auch durch dieses Thema Reels jetzt.
Ja, das.
Weil das halt so TikTok angehaucht ist, dass jeder irgendwie versucht, da irgendwas zu machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und gar nicht mehr, also, oder dieses Ästhetische, wo du vielleicht dann auch nachsuchst, gerät dann teilweise ein bisschen in den Hintergrund, ne?
Ja, ich sag mal, das ist allgemein auch für jemanden wie mich, der beispielsweise Creator auf der Plattform ist, man hat nicht hundertprozentig die Wahl, das zu machen, was man gerne möchte, weil man ist im Prinzip irgendwo abhängig von der Plattform, ne, auf der man quasi produziert. Und wenn du siehst, Fotos performen einfach gar nicht, du bekommst gar nicht die Reichweite, zumal beispielsweise jetzt jemand wie ich mit 1 Million Follower nicht mal einen Bruchteil dieser Menschen überhaupt erreicht, weil sich die Plattform einfach vom Algorithmus sowieso so krass verschlechtert hat. Und dann musst du einfach, du bist gezwungen, Reels zu machen, weil das einfach der Trend ist, der von der Plattform gepusht wird. Und das ist die einzige Möglichkeit, immer noch Reichweite zu generieren. Und deswegen bist du quasi gezwungen, also dieses Spiel zu spielen, weil anders geht's einfach nicht. Ne?
Es ist so, finde ich, immer so ein Spagat zwischen, man ist frustriert, weil man sich denkt, boah, ich habe hier 100.000 Follower, 1 Million Follower und jetzt erreiche ich davon irgendwie 3%.
Ja, das ist traurig.
Weißt du so? Und auf der anderen Seite denke ich mir dann, man kann natürlich auch irgendwo froh sein, dass es überhaupt die Plattform gibt, dass man diese Möglichkeit hat.
Ja.
Na, jetzt ist natürlich auch klar bei dir so, wenn du den ganzen Tag sozusagen Content erstellst, bearbeitest für diese Plattform, dann geht natürlich auch sehr viel von deiner Zeit da rein. Also Dann ist es halt nicht nur so eine weitere Werbeplattform, sondern der Inhalt. Und wenn man jetzt so von Influencern spricht, dann verbindet man das ja immer mit Werbepostings. Du hast ja jetzt in deinen Jahren schon für wirklich so die krassesten Marken Werbung gemacht oder deren Produkte beworben, gezeigt, präsentiert. Ich würde jetzt mal so ein paar in den Raum werfen, die ich gesehen habe. Nespresso, Davidoff, Biotherm, Gent. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch ein paar mehr. Ich glaube Zalando.
Also es gibt fast von Fendi über Cartier, über da war mittlerweile auch...
Farfetch.
Da war wirklich fast alles dabei, was man sich so im Modekosmos eigentlich vorstellen kann. Nichts, wo ich jetzt sage, boah, das hätte ich unbedingt noch mal gerne bestimmt irgendwo, aber nichts, wo ich so sage, das fehlt jetzt irgendwie. Und ich sag mal, als ich gestartet habe, alles Marken, wo ich damals gesagt hätte, nie im Leben wird irgendeiner von denen irgendwann mal zu dir sagen, ey, es wäre cool, wenn wir nicht hier irgendwie zusammenfinden oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Deswegen schon krass, aber ja.
Ist es dann so, dass die auf dich zukommen und sagen, hier, du hast ja viele Follower, machst guten Content, kannst du mal für uns was posten? Kannst du für uns einfach nur Bilder machen? Gibt es da so verschiedene Modelle?
In der Regel ist es so, dass Marken immer auf mich zukommen. Also dieses Markenanschreiben so auf, weiß ich nicht, auf giftigen Basis oder so, habe ich vielleicht ganz am Anfang mal gemacht, aber so mit den Jahren dann gar nicht mehr, weil das halte ich irgendwie nicht für das Richtige. Ich denke immer, wenn jemand mit dir arbeiten will, wird er schon den Weg zu dir finden. Und ich meine, das ist ja wie mein Lookbook, was man einsehen kann, und wenn da jemand sagt, ey, der passt zu unserer Marke, dann werden die einen schon kontaktieren, und das ist ja auch in der Vergangenheit eigentlich immer so geschehen. Deswegen war das auch für mich immer der richtige Weg, und dann guckt man einfach, dass man bei seinen Werbepartnern, habe ich immer geguckt, dass die Marke einfach zu mir passt, dass das real ist, dass das zu Costa Williams oder zu mir als Person wirklich auch passt, dass ich nichts bewerbe, wo ich mich im Nachhinein für schämen müsste oder so. Also wirklich Marken, die ich selber cool finde, weil im Prinzip werbe ich ja in meinem Namen dafür. Und wenn du jetzt mein Follower bist und ich stelle dir irgendeinen Bullshit vor, wirst du beim nächsten Mal sagen, ey, letztes Mal hat er so einen Schrott vorgestellt. Also auf seine Empfehlungen achte ich nicht mehr oder darauf kaufe ich mir nichts oder sonst irgendwas. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass die Werbepartner gut ausgewählt sind.
Stimmt, das Risiko ist echt da. Ne? Ich meine, ich habe das Risiko zum Beispiel, oder wir mit unserem Team, wenn es auch um die Podcast-Partner und Partnerinnen geht. Weil Stell mal vor, du hast ja jemanden und irgendwie ein Jahr später denkst du, oh Gott, was macht die Person da? Dann haben wir wahrscheinlich auch irgendwie ein komisches Gefühl, ne? Wenn man vorher noch so in den Austausch gegangen ist oder die Person so gefeatured hat, sag ich mal.
Ja, ich sag mal, theoretisch kann man das aber auch nicht immer vorher wissen. Ein gutes Beispiel ist jetzt Kanye West aktuell, steht in den Schlagzeilen, weil er irgendwelche antisemitischen Kommentare gemacht hat. Aber vor einem Jahr war er noch von allen der gefeierte Held. Forbes, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Der größte Influencer unserer Zeit beispielsweise. Und ein Jahr später sieht das dann so aus. Aber wer hätte das vor einem Jahr wissen sollen? Deswegen oftmals ist es halt schwierig. Also man kann es vorher einfach nicht wissen. Ne?
Ja. Man kann ein bisschen Recherche betreiben, aber am Ende kannst du nicht in die Glaskugel gucken.
Wenn der eine von heute auf morgen entscheidet, sowas zu sagen, dann kannst du im Nachgang sagen, okay, ich nehme den Podcast offline, weil ich identifiziere mich nicht mehr mit dieser Geschichte. Verständlich, das kann man auf jeden Fall machen, aber sowas vorher zu wissen, ist natürlich schwierig. Ne?
Ja. Jetzt hast du gesagt, dass dass die Werbepartner jetzt auf dich zukommen, du dann entscheiden kannst, möchte ich mit denen was machen oder nicht. Da hätte man ja eigentlich vermutet, dass du auch schon in diversen Podcasts unterwegs warst. Warst du aber nicht. Du hast gesagt, das ist der erste Podcast, den du irgendwie machst. Wie kommt das?
Erstmal wegen dir auf jeden Fall, weil wir uns ja auch schon länger kennen. Und dann ist das auch immer was anderes, wenn man mit jemandem, den man schon kennt, irgendwie quatscht. Finde ich, ist ein bisschen entspannter, als wenn man jetzt irgendwie ein persönliches Gespräch führt mit jemandem, den man gar nicht kennt. Das fände ich halt auch irgendwie so ein bisschen komisch. Deswegen... für meinen ersten Podcast bin ich schon ganz happy, dass wir das machen, und auch zwecks, Zeit war auch immer so ein Ding, wo ich halt gesagt habe, ey, ich habe gerade Wichtigeres zu tun als meine Zeit jetzt für einen Podcast, wo ich so sage, okay, das bringt mich jetzt nicht voran, dieser Podcast, und deswegen habe ich oftmals gesagt, nee, ich bevorzuge es lieber, meinen Kram zu machen, der gerade ansteht, als mir jetzt die Zeit zu nehmen für so einen Podcast, ne? Das war dann halt auch immer so ein Thema.
Ja.
weswegen es noch nie dazu gekommen ist, ja.
Ja, aber dann umso mehr ist das ja jetzt hier Freude auf meinerseits, dass es geklappt hat. Was du auch in der Vergangenheit mal gemacht hast, ist mit About You eine Kollektion rauszubringen.
Ja.
Ich meine, kannst ja vielleicht gleich nochmal von deinen Kompagnons erzählen oder entsprechend auch von Daniel, der da ja noch das Ganze vielleicht ein Stück weitergetrieben hat mit der eigenen Marke dann. Aber du hast ja wirklich eine komplett eigene Costa Williams Kollektion mit About You rausgebracht.
Genau.
Beschreib mal den Weg dahin, weil ich glaube, das können nicht viele von sich sagen, oder?
Ich denke nicht. Der Weg dahin, ich weiß nicht, die haben auch einfach eine E-Mail geschrieben, so, wir könnten uns vorstellen, mit dir eine Kollektion rauszubringen. Und das war für mich natürlich interessant, weil es ist nochmal was anderes, mit seiner eigenen Marke was rauszubringen, als wenn man die Möglichkeit hat, mit so einem großen Modehaus, sage ich jetzt mal, wie About You es ist, was so ein Big Player in Europa, ich würde sagen eher Europa, dass man da die Möglichkeit hat, mit denen was rauszubringen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und deswegen habe ich mich da auch gefreut und habe das Angebot natürlich angenommen.
Aber ihr wart jetzt noch nicht langjährig Partner?
Zwischendurch immer mal kooperiert, so auf meinem Instagram-Kanal. Das kam schon vor, aber kein langjähriger Partner, sondern das war dann diese einmalige Geschichte mit der Kollektion. Ob es in der Zukunft irgendwie noch mal zu einer weiteren Kollektion kommt, das wird man sehen. Aber das war jetzt erstmal diese einmalige Geschichte.
Ja, und warst du da auch stark eingebunden oder war das eher so, okay, wir machen jetzt mal was für dich und du kannst das dann so approven?
Nee, es war schon so, dass ich wirklich meine Ideen, die ich hatte, mit dem Team von denen umgesetzt habe. Also wir waren da schon im sehr engen Austausch. Klar ist das nochmal anders, als wenn man irgendwie so wie wir jetzt hier quasi bei uns im Büro tagtäglich daran arbeiten. Das war jetzt nicht so ein täglicher Austausch, aber einmal die Woche hat man sich schon geupdatet und ich habe da meine Entwürfe quasi durchgegeben und die haben das dann umgesetzt und dann gab es nochmal ein paar Änderungsschleifen und so ist das ganze Projekt dann quasi zustande gekommen.
Ja, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, du bist nicht alleine, also du machst ja auch viel so mit deinen Kumpels, auch eigentlich seit der ersten Stunde und ihr habt ja mittlerweile auch eine eigene Marke, Forage. Wie bewertet oder wie siehst du das so, dass ihr sozusagen das gleiche Thema bespielt und ja, der eine macht dann, sag ich mal, beispielsweise für Zalando Werbung und der andere für About You. Mhm. Seid ihr da die ganze Zeit im Austausch oder läuft das so ein bisschen ja auch teilweise einfach unabhängig voneinander?
Ja, ich würde schon sagen, das läuft alles unabhängig voneinander. Klar ist da irgendwo immer eine Verbindung da. Aber ich sag mal, jeder hat immer so seinen separaten Instagram-Kanal und dann haben wir halt diese gemeinsame Marke, dieses gemeinsame Projekt. Wobei halt auch unsere eigenen Instagram-Kanäle, die funktionieren, sage ich jetzt mal, eigentlich auch nur mit Hilfe voneinander, weil wir haben die zusammen aufgebaut. Wir shooten eigentlich seit Tag 1 wirklich zusammen. Und das war auch, glaube ich, immer eine gute Motivation, dass man immer jemanden hatte, weil die Reise geht jetzt schon 8, 9 Jahre oder so. Und wenn ich immer alleine gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich heute da wäre, wo ich jetzt bin. Deswegen natürlich auch ein großes Dank an Daniel und auch zu der Zeit an Sandro, wo wir noch zusammengearbeitet haben. Ne? Weil, wie gesagt, ich glaube, das wäre nur in dieser Konstellation wirklich zustande gekommen. Ja, alleine gehe ich auch oftmals los und shoote auch mit Stativ. Wenn beispielsweise Daniel mal unterwegs ist oder so, das mache ich auch. Also ich bleibe immer am Ball, habe in den 8, 9 Jahren wirklich probiert, fast immer täglich Bilder zu posten. Also die Reise ist wirklich eine sehr lange, die ich hinter mir habe. Ne?
Ja, also Leute können wirklich so in den letzten Jahren echt nachvollziehen, was hat der Typ so getragen. Und
ja,
ne, also da so ist jetzt keine Lücke mal entstanden oder
nee,
so.
Nee, keine große, also mehr als eine Woche, also ich glaube sogar mehr als 3, 4 Tage mal nichts gepostet habe ich nie. Also ich habe wirklich immer permanent probiert, Inspiration zu geben. Ne?
Ja, ihr seid aber ja auch die größten Menswear-Influencer in Deutschland, würde ich sagen, oder? Oder ja, gibt es noch viele, die so diese Millionenmarke, ich meine, Daniel hat ja über 3,5 Millionen, ja, glaube ich sogar.
Ich weiß nicht, wie viele es gibt, die in diesem Bereich, mittlerweile gibt es auch so viele neue, ich habe selber gar keinen großen Durchblick mehr. Viele sind auch meiner Meinung nach nicht so wirklich Mode, so beispielsweise, wenn man sich jetzt diese Elevator Boys oder so anschaut. Also ich denke mal, die werden 90-95% weibliches Following haben und wir hingegen, wir haben über 80% männliches Following. Also So, ich finde, das ist auch immer schwer zu vergleichen, weil viele denken immer, ja, der postet auch ab und zu mal seine Outfits. Aber das sind dann für mich halt keine Leute, die im selben Kosmos sind wie wir, weil wir haben uns das, oder wenn jetzt jemand von Temptation Island kommt und auf einmal so auch so Outfit-Postings ja, macht, so mit den Leuten, ich will mich nicht mit denen vergleichen, ich will auch nicht mit den Leuten in einem Boot sitzen, weil ich habe mir das theoretisch mit harter Arbeit wirklich nur mit Fashion und so ein minimales bisschen an Lifestyle aufgebaut. Und das war wirklich immer nur dieses eine Ding. Und dann ist es halt immer blöd für einen, wenn man so irgendwie mit den Leuten verglichen wird, weil ich denke, das kann man auch einfach nicht so wirklich vergleichen.
Nee, ich meine, du hast ja auch so deinen Sweet Spot in der Hinsicht, dass du eben auch wirklich so Outfit-Tipps gibst. Also wirklich, wenn jetzt ein Mann sagt, ich bin mir irgendwie unsicher, was soll ich mir kaufen, welche Farben gehen zusammen, was sind No-Gos und so weiter. Wenn man sich dann deine Kanäle anschaut, ja, dann wird man da auf jeden Fall Inspiration und Hilfe bekommen, sag ich mal. Ne?
So, ich sag mal, auf Instagram beispielsweise ist das anders als jetzt TikTok und YouTube. Instagram ist bei mir wirklich nur zur Schaustellung von Outfits, weil das funktioniert auf Instagram auch am besten. TikTok habe ich jetzt wirklich so für mich herausgefiltert, dass ich gesagt habe, ich gebe da wirklich nur Mehrwert, weil das funktioniert auch tatsächlich. Die Leute wollen irgendwie ein Learning haben und das klappt auch sehr gut. Und bei TikTok kriegst du auch gut Reichweite geschenkt, wenn deine Videos viral gehen, was anders ist als bei Instagram. Bei YouTube bin ich auch wirklich nur probieren, wirklich den Leuten einfach einen Mehrwert mitzugeben. Und das, ja, YouTube ist halt Wachstum sehr, sehr lahm, sage ich jetzt mal. Aber da sind die Views eigentlich auch ganz ordentlich dafür, dass ich sag mal, trockene Modevideos mache, wo wirklich viel erklärt wird, viel erläutert wird. Und das wäre jetzt beispielsweise, wenn jemand gar keine Ahnung von Mode hat, kann er sich 10 Videos auf meinem Kanal angucken, so, die alle rund ums Thema sind, wie baue ich meinen Kleiderschrank auf, welche Farben passen zusammen und so, wo der sich einfach so ein bisschen Grundwissen aneignen kann. Und ja, so sind die Kanäle so ein bisschen aufgeteilt.
Ja, und ist ja auch nochmal was anderes, ob sich jetzt jemand einen 15, 20, 25 Minuten Video anschaut,
ja,
oder halt ein 15 Sekunde.
Klar.
Also das, ich glaube, das ist auch was, zum Beispiel auch in diesem Podcast-Kontext.
Mhm.
Wenn sich jemand deinen Podcast anhört, eine Dreiviertelstunde, hat das echt einen anderen Wert, als wenn er dir einen Like gibt auf Instagram. Und das ist, glaube ich, auch was bei vielen aber auch noch nicht so angekommen ist. Also viele sehen halt wahrscheinlich auch bei dir noch so, wow, der hat 1 Million Follower. Und klar, dann ist natürlich der Content gut, aber viele gehen auch einfach nur nach Reichweite oder potenzieller Reichweite. Mhm. Ne?
Ja, ich denke mal, es spielt auch immer eine große Rolle, auf welcher Plattform du dich gerade bewegst. Bei mir ist das immer so, du gehst bei TikTok rein, wenn du wirklich plumpe Unterhaltung haben willst, wenn du vielleicht ein bisschen lachen willst. Bei mir kommen nur so Meme-Videos und so. Da lasse ich mich dann gerne unterhalten. Bei Instagram ist es eher seriöser, sage ich jetzt mal, Fashion-Content, was auch immer. Wenn ich auf YouTube gehe, will ich meistens auch, also dann bringe ich auch meistens ein bisschen mehr Zeit mit, weil du weißt, die Videos sind zeitintensiver. Vielleicht willst du dir irgendein Photoshop, irgendein Tutorial angucken oder sonst irgendwas. So, ich finde, es gibt für jede Plattform eigentlich immer so einen Nutzen, so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich auch wiederum ganz, ganz cool, so dass das alles so ein bisschen aufgeteilt ist, ne?
Ja. Was hast du eigentlich vor diesem ganzen Instagram-Influencer-Game gemacht? Lass uns mal kurz so ein bisschen auf die Zeit davor eingehen. Wo bist du zur Schule gegangen? Was hast du danach gemacht? Du hast Ausbildung gerade in den Raum geworfen. Erzähl mal davon.
Boah, ich war auf dem Gymnasium. Dann habe ich irgendwann mein Fachabi gemacht. Danach habe ich eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren, Business Administration, also BWL. Danach bin ich bei Snipes im Marketing gelandet. Da war ich, glaube ich, 1,5 Jahre oder so, bis ich dann entschlossen habe zu kündigen und mich mit quasi Instagram, was damals schon nebenher immer gelaufen ist, selbstständig zu machen. Das war so die Laufbahn im Groben. Also ich sag mal, mein erster Step so richtig im Berufsleben war dann halt wirklich bei Snipes. Da habe ich damals angefangen mit Openings und so. Da war ich im Opening-Team. Das war die Zeit, wo Snipes wirklich super viele Filialen in Deutschland aufgemacht hat. Und dann mein Chef, Ismail Bulakmal, ich weiß nicht, Easy B, ob du den kennst, schon mal gehört hast. Der ist wirklich so Marketing-Genie. Der ist quasi dafür zuständig, was Snipes in dem Sinne im Marketing heutzutage darstellt, dafür ist er zuständig. Der ist wirklich Marketing-Pionier, der auch so ein Mentor von mir, wo ich sage, ey, zu dem blicke ich auf, weil der einfach so ein krasses Know-how hat über Marketing. Und der hat mir dann damals die Stelle als Art Director, sage ich jetzt mal, gegeben bei Snipes. Und dann war ich quasi zuständig für den Online-Shop und für die ganzen Fotokampagnen, weil er wusste halt mein Background, Instagram und Co., dass ich mich damit viel beschäftige. Und er hat mir dann einfach die Stelle gegeben, unabhängig davon, was ich für einen Lebenslauf hatte oder sonst irgendwas. Das hat ihn beispielsweise gar nicht interessiert. Der ist, ich sag mal, was das angeht, echt unkonventionell. Der hat immer so sich die Leute so gepickt, ohne jetzt darauf zu achten, was hat er für einen Lebenslauf. Der hat eher geguckt, ey, was machen die Leute? Genau, was machen die Leute privat? Ist der wirklich in dieser Materie drin? Ne? Und beschäftigen die sich die wirklich damit? Weil im Nachhinein finde ich auch, dass er das absolut richtig macht. Heutzutage so ein Lebenslauf sagt ja nichts über dich aus. Ne? Selbst wenn du irgendwie Masterstudiengang gemacht hast, wenn du dich mit irgendeinem Thema nicht wirklich auch identifizierst und nicht wirklich drinne steckst, dann wirst du halt niemals so gut sein wie jemand, der das macht. Deswegen, ja.
Ja, du musst die Praxis haben.
Ja.
Die Erfahrung, also ich glaube, nur die Theorie hilft erstmal nicht, ist wahrscheinlich trotzdem eine gute Grundlage. Mhm. Ist aber, glaube ich, nicht damit zu vergleichen, wenn jemand halt irgendwie schon jahrelang das täglich macht, da voll drin aufgeht, privat, also auch privat da Ambitionen hat und das dann noch mit in so ein größeres Unternehmen bringt, ist das, glaube ich, deutlich mehr wert. Ja.
Um nochmal zurückzukommen, also dann war ich quasi Creator, Influencer, wie auch immer man es nennen mag. Und dann in 2018 haben wir zu dritt, also Daniel, Sandro und ich damals, die Marke Forage, unser eigenes Modelabel gegründet. Einfach, weil wir schon immer den Wunsch hatten, irgendwas Eigenes so zu machen. Und daraufhin haben wir die Modemarke Forage gegründet. Wobei Sandro und ich in 2014 hatten wir damals auch schon ein Label gegründet. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Cool Kids Can't Die.
Cool Kids Can't Die, ja. Richtiger Name, gute Zeit, um zu starten, aber leider für uns persönlich noch absolut die falsche Zeit, weil wir noch viel zu grün hinter den Ohren waren, um zu checken, was man damals schon hätte damit machen können. Halt,
so ne? Gefühlt vom Namen her erinnert das an eine andere Marke aus NRW.
LFDY. Ja, das war auch die Zeit, wo Lolo quasi mit LFDY gestartet ist. Das war so eigentlich der gleiche Zeitraum. Ne? Sieht man beispielsweise, was jetzt daraus geworden ist. Ich will nicht sagen, dass wir das auch gemacht hätten, weil da stecken so viele Jahre jetzt Business drin. Ne? Aber es hätte die Möglichkeit gegeben. Aber es war für uns leider echt die falsche Zeit, weil wir noch 1000 andere Sachen irgendwie im Kopf hatten und das so als Projekt einfach gemacht haben, weil es schon damals immer Leidenschaft war. Ne?
Und die Marke gibt es jetzt noch? Hast du noch secured oder hat jetzt jemand anders?
Ich glaube, das läuft nach ein paar Jahren ab. Wir haben das nicht neu secured. Aber falls ihr das hier hört, wagt es euch nicht. Nee, aber wenn es 10 Jahre sind, dann sollte es jetzt ablaufen. Dann denke ich nochmal drüber nach, eventuell zu verlängern, weil der Name war schon geil. Aber das war dann halt so ein gemeinsames Ding damals. Ne?
Ja, und erst hast du es nebenbei gemacht und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt full Influencer, Creator.
Ja.
Was war denn so, du hast am Anfang gesagt, so erstmal geht man ran und sagt, ey, wenn du mir was schickst, dann mache ich euch Fotos und so. Was war denn so der erste Paid-Deal? Oder vielleicht auch, wenn du drüber sprechen kannst, was war so der größte, weißt du, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt richtig krass, dass ich jetzt mit dem, was ich tue, sowas bekommen kann.
Mhm. Boah, also der erste Paid-Deal war, glaube ich, damals irgend so eine Lederwaren, irgend so ein Weekender. Die haben uns damals, ich glaube, 100 Euro, 150 Euro für ein Foto bezahlt. Und Daniel sitzt jetzt hier gerade nebenan und wir sind damals ausgerechnet so, Bruder, die zahlen 150 Euro für ein Foto. Und wir sind damals so richtig ausgerastet und haben uns dafür richtig gefeiert, weil das war halt wirklich Anfang, ne? Damals noch gar kein Geld gehabt, nix. Und da war das halt so, wow, krass, ne? Und dann mit den Jahren hat man halt auch selber seinen Wert verstanden, den man überhaupt hat. Und dann hat sich auch das ganze, ich sag mal, dieses Influencer-Game überhaupt erst entwickelt. Und dann hat sich das alles so ein bisschen etabliert, sage ich jetzt mal. Aber am Anfang war man sich ja gar nicht bewusst darüber, dass wenn man irgendwelche Empfehlungen ausspricht, dass super viele Leute sich das auch daraufhin kaufen. Und wenn du dann verstanden hast, dass du wirklich einen Wert darstellst, der natürlich auch vergütet werden muss, dann hat sich das irgendwann so daraus entwickelt.
Jetzt machst du doch auch so Shop-the-Look-Geschichten mit Affiliate.
Genau, genau, zwischendurch mal, ja.
Ist das dann so auch noch so ein Zweig, wo du sagst, das ist vielleicht was, wo du gar keine Kooperation brauchst?
Ja, schon, aber das mache ich viel mehr, weil mir schreiben einfach super viele Leute, wo hast du das gekauft, wo hast du das gekauft? Und da gebe ich den Leuten dann einfach einen Link, wo sie das ganze Outfit nachshoppen können. Und ich als zweifacher Familienvater kann jetzt nicht den ganzen Tag am Handy hängen und den Leuten schreiben, ey, daher, daher, daher. Aber ich weiß nicht, viele Leute beschäftigen sich vielleicht auch gar nicht mit der Person. Die denken, ey, voll der Assi, wieso antwortet der mir nicht? Mhm. Und dann poste ich einfach diesen Link, wo wirklich alle Teile verlinkt sind oder Alternativen dann im besten Fall. Dann können die Leute das einfach nachshoppen und ich muss nicht 1000 DMs beantworten. Und ja, es ist halt schwierig, ne? Ja, wir Faktor haben, Zeit ist halt so ein Ding, ne?
Wir haben das sogar wir haben ja auch so einen Fragensticker gemacht in der Instagram-Story, wo auch viele ihre Fragen gestellt haben oder einfach Anmerkungen. Und einer hat tatsächlich auch so einfach gefragt, woher ist das Hemd?
Ja.
Also um das kurz zu sagen, ich habe natürlich geschaut.
Ja.
Ich weiß gar nicht, kann man das hier sagen? Ist sowieso mit Werbung gespickt hier. Olymp,
ja, genau.
Falls derjenige jetzt zuhört.
Ja, genau. Ja, das ist halt, zum Teil sind es halt auch so Sachen, wo du verlinkst irgendwas und jemand antwortet genau auf diese Story, ey, wo hast du das her? Und du denkst dir so, soll ich jetzt meine Zeit opfern, dir zu antworten, nur weil du nicht richtig geguckt hast? Das ist halt immer schwierig, ne? So, weil man will die Leute nicht verärgern. Andererseits denkt man sich so, du bist jetzt nicht... wer weiß was, dass du halt so viel Zeit aufbringen kannst, jetzt jedem immer Frage-Antwort irgendwie zu geben. Ne? Deswegen ja, ist halt schwierig.
Ab und zu hattest du, glaube ich, aber auch mal so, weiß nicht, einen Mantel und irgendwie am nächsten Tag meinst du, okay, der ist jetzt ausverkauft. Also ja, weißt du so richtig, dass ja, auf einmal richtig viele...
Das kommt natürlich auch oft vor. Ne? Es gibt so gewisse Teile, da weißt du selber, wenn du das jetzt postest, dann werden so viele Leute danach fragen, wenn es irgendwas super Besonderes ist. Aber es kommt oftmals schon vor, dass die Leute dann auf die Empfehlung wirklich anspringen. Das kommt schon mal häufiger vor. Aber das freut mich natürlich auch, dass ich sag mal, eine Community habe in dem Sinne, die es zu schätzen wissen, wenn man denen einfach gute Empfehlungen gibt. Und ich denke mal, dadurch hat sich dann auch irgendwann die Anzahl der Follower überhaupt entwickelt. Ne? Weil wenn du irgendwie durchgehend nur schlechte Empfehlungen oder schlechte Inspiration gibst, dann gibst du den Leuten ja keinen Grund, dir irgendwie zu folgen oder sonstiges. Ne?
Ja. Ein bisschen hast du gerade schon vorweggenommen, dass du eigentlich jeden Tag Fotos machst. Aber ja, wie arbeitest du? Wie sieht da so dein Alltag aus? Weil es gibt, glaube ich, auch so Creator, die haben dann so ihren, also je nach Größe, eigenen Fotografen zum Beispiel. Mhm. Aber du bist ja schon so sehr self-made unterwegs. Also ich glaube, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, Costa, du musst ab morgen, bist du irgendwie Fotograf, Videograf, dann würdest du halt auch das machen können, weil ja, du selber voll, schon so voll viel für dich selber oder auch für Daniel
ja,
oder andere das Editing gemacht hast.
Ne? Ja, voll. Also ich meine, wir haben uns echt über die Jahre immer weiterentwickelt, auch waren auch immer interessiert daran, weil es halt nach wie vor so eine Leidenschaft ist, Fotografie und auch Mode. Ne? Wir entwickeln uns in allen Bereichen stetig weiter, sage ich mal. Ist auch viel Geschmackssache, ob man ein Foto mag. So früher mochte man eher den Stil, jetzt mag man den Stil mehr. Aber wir haben halt schon super viele Jahre investiert und auch ein ganz gutes Know-how, würde ich sagen. Am Ende ist es irgendwo immer noch so ein bisschen Kunst, kann man halt schon sagen. Und da sind die Geschmäcker halt unterschiedlich. Ne? Viele werden sagen, ja, ich finde den Stil ästhetisch. Viele werden vielleicht sagen, ist nicht meine Ästhetik. So, aber uns gefällt die Ästhetik ganz gut und wir haben uns da in den letzten Jahren auf jeden Fall gut gepusht und immer gut geholfen und uns auch gegenseitig in diesem ganzen Prozess immer, ja, ich sag mal, weiterentwickelt. Ne?
Und ist es noch so, dass ihr vorproduziert, dass man dann losgeht und sagt, okay, heute habe ich 3 Outfits dabei und 3 ja, Locations? Ja?
Ja, wir probieren immer mindestens 2 Outfits. 3 Outfits machen wir nicht mehr, weil wir machen mittlerweile Fotos von einem Outfit und Reels. Und wenn man dann 3 Stück macht, ist es oftmals so, dass das dritte einfach unproduktiv ist. So von der Qualität, weißt du, das lässt dann nach. Deswegen machen wir 2, das funktioniert ganz gut. Und vorproduzieren muss natürlich sein, weil wir halt auch jeder irgendwie noch seine eigenen Geschichten abzuarbeiten haben. Ne? Und dann ist es auch von der Zeit her oftmals, auch vom Wetter natürlich, oftmals gar nicht möglich. So an Tagen wie heute, wo es jetzt irgendwie 0 Grad sind, vielleicht ein bisschen Nieselregen oder so, das ist dann, sieht dann auf Fotos auch nicht gut aus. Und dementsprechend muss man das Ganze auch immer so ein bisschen den Witterungsbedingungen anpassen. Ne?
Ja, Lass uns noch mal kurz zu Fourage kommen. Mhm. Ne, weil du hast gesagt, es war da irgendwie lange dieser Traum, was Eigenes zu machen. Vielleicht auch irgendwann so ein bisschen unabhängiger von der eigenen Person zu sein. Erzähl mal von Fourage.
Ja, der Traum war eigentlich von uns allen immer da, eine eigene Modemarke zu haben. Weil wir lieben einfach so dieses Thema Fashion. Das war schon immer unser Ding. Und wir wollten bei gewissen Produkten einfach was Eigenes haben, weil es gibt bei, ich sag mal, du hast einen Hoodie und du sagst, ey, ich finde diesen Hoodie cool, aber das stört mich. Du hast eine Jeans, du sagst, ey, die sitzt super, der Stoff fühlt sich gut an, aber der Fit stört mich irgendwie. Und da haben wir gesagt, ey, wir müssen unbedingt das Ganze als unser eigenes Ding machen und müssen das genau so rausbringen, wie wir es gerne haben würden. Und das war eigentlich immer der Traum. Und nach wie vor ist es immer noch die Vision, einfach so die Sachen nach unserem Geschmack, wie wir es wirklich perfekt finden, rauszubringen. Und ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Wir wollten einfach was Eigenes haben. Ja.
Wie sind da so die Ambitionen? Du hast jetzt im Vorfeld auch gesagt, Black Friday war wild, war gut, hat euch nochmal gezeigt, was da auch für ein Potenzial drin steckt. Das eine ist ja zu sagen, komm, ich will mein eigenes Ding machen und ich will das auf so ein Level bringen, dass ich alles so in den Minimumstückzahlen auch so produzieren kann und verkaufe. Das andere ist vielleicht nochmal zu sagen, ich will irgendwann in möglichst vielen Läden auf dieser Welt liegen oder eigene Stores haben. Habt ihr da so schon irgendwie so eine Vision, so Ambitionen?
Ja, die Ambitionen sind natürlich immer, die Marke so bekannt wie möglich zu machen, dass so viele Männer wie möglich die Marke kennen und im besten Fall auch tragen. Das auf jeden Fall. Diese Angebote lagen uns oftmals schon vor, in irgendwelchen Läden oder so gelistet zu werden, was wir aber irgendwie nie wollten. Wir haben immer gesagt, wir lassen das einfach in unserer eigenen Hand. Bei uns kannst du nur in unserem Online-Shop einkaufen. Da haben wir uns bewusst bis jetzt immer gegen entschieden. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber Ziel ist es einfach, das Ganze bekannt zu machen und daraus wirklich irgendwas zu schaffen, was in ein paar Jahren auch unabhängig von uns funktionieren kann. Klar funktioniert es jetzt mit uns ganz gut als Gesichter vor und hinter der Marke halten, weil die Leute wissen, okay, die stehen dafür, die stehen für eine gewisse Qualität. Da ist dann auch dieser Trust, sage ich jetzt mal, da, den du beispielsweise als eine Marke ohne Gesicht dahinter, wenn du neu bist, vielleicht gar nicht hast. Den hat man bei uns, weil man uns durch Social Media schon kennt. Und ich würde jetzt auch behaupten, dass die meisten, die bei uns einkaufen, uns auch folgen. Nicht nur, aber größtenteils auf jeden Fall. Und das Ziel ist es wirklich irgendwann, dass das Ganze auch ohne uns funktionieren könnte. Das wäre natürlich so die Traumvorstellung. Ne?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Am Anfang hast du mal Pharrell Williams in den Raum geworfen. Gibt es sonst so Personen oder Dinge, die dich inspirieren?
Ja, immer wieder. Aber ich habe jetzt so wirklich keine bestimmten Personen. Es könnte wirklich überall sein. Es könnte auch mal sein, dass ich auf YouTube mir irgendein Video angucke und da irgendjemanden reden höre, der mich gerade wirklich inspiriert. Also das ist bei mir total random, ob es jetzt bei Outfits ist. Es könnte wirklich beim Spazierengehen irgendein älterer Herr sein, der irgendwas cool trägt, wo ich sage, ey, Farbkombo ist cool, irgendwas. Ja. So, das passiert bei mir einfach im Alltag, völlig unwissentlich oftmals und einfach spontan. Aber ich habe jetzt keine Person, wo ich sage, ey, ich gucke mir jetzt immer genau an, was der macht, weil das inspiriert mich. So, das habe ich gar nicht. So, das geschieht einfach von alleine irgendwie im Alltag.
Ja, die alltäglichen Dinge. Und ja. Würdest du sagen, du kannst sowas definieren, was dich antreibt? Also jetzt auch die Dinge voranzutreiben, die du machst. Ich sag mal, wenn man irgendwas für so eine Zeit macht, wie du es jetzt machst, sagen manche vielleicht, okay, wird ihm das nicht langweilig? Oder ne, hat er nicht mal Lust, irgendwas anderes zu machen? Ja. Was treibt dich da so an?
Bei mir ist es tatsächlich immer einfach diese Leidenschaft, weil ich liebe wirklich das, was ich mache. Und es gibt für mich nichts Geileres, als das, was ich liebe, tagtäglich machen zu dürfen und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also ich habe in meiner Laufbahn wirklich jetzt von Zeitungen austragen, Maschinen putzen, ich war Runner im Club, ich habe an der Theke, aber ich habe wirklich querbeet alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich an Berufen gemacht in meinem Leben, um Geld zu verdienen. Und wenn du dann einmal einen Job hast, der wirklich deine Leidenschaft ist, womit du dein Geld verdienen kannst, dann, ich denke mal, das kannst du wahrscheinlich auch sagen, so was gibt es Schöneres, ne? Ja. Und das ist natürlich meine Leidenschaft, immer zu sagen, ey, ich muss weiter Gas geben, weil ich will weiterhin genau das machen und weiterhin damit mein Geld verdienen. Und dann muss ich halt auch performen, muss auf den ganzen Plattformen stattfinden, funktionieren, eine Relevanz haben. Und Das war's. Also das ist es eigentlich, was mich tagtäglich antreibt. Ne?
Ja, nee, das, ich finde, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Dieses, ich muss ein Stück weit aber auch performen, damit ich das, was ich gerne mache, eben auch weitermachen kann.
Das gehört dazu. Wenn sich keiner für deinen Kram interessiert, so, dann wird auch niemand irgendwie mit dir kooperieren wollen oder so. Das läuft leider Hand in Hand. Ne?
Ja. Lass uns mal so zum Abschluss, wobei es sind ein paar mehr Fragen, von daher ein paar Minuten sind es bestimmt noch. Lass uns noch mal so ein paar Fragen aus der Community aufgreifen. Hier schreibt jemand, das finde ich auch ganz cool, keine Frage, wird aber Zeit. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass du mal irgendwie in einem Podcast sprichst.
Okay.
Von daher ist es doch ein gutes Zeichen. Meinung zu Fast Fashion, fragt Elias Schlichter.
Boah. Ja, es ist ja ein schwieriges Thema allgemein mit diesem Fast Fashion. Unterstützt man sowas nicht? Ich finde, man könnte zwar sagen, so, man kann das komplett aus seinem Konsum streichen, aber es wird halt immer noch stattfinden, weil es Leute gibt, die es sich halt anders auch nicht leisten können. B, gibt es Leute, denen ist es komplett egal. Und C, diese Unternehmen werden halt trotzdem weiter existieren. Deswegen ist es schwierig. Ich finde, man sollte nicht komplett dieses ganze Fast-Fashion-Ding unterstützen. Aber ich kann es halt wirklich nachvollziehen, weil ich ehrlicherweise selber immer noch so bin, dass, ich sag mal, Zara ist ja auch Fast-Fashion. Und wenn ich jetzt irgendwelche Trends sehe, die ich cool finde, dann neige ich halt eher dazu, mir sowas bei Zara zu holen, weil ich weiß, es lohnt nicht, jetzt von irgendeiner Designer-Brand irgendwas zu kaufen, was in einem Jahr schon gar nicht mehr cool ist. Und bei mir gehört es leider so ein bisschen zum Job dazu. Deswegen kommt es bei mir halt auch vor, dass ich auch Fast Fashion konsumiere. Aber ich probiere jetzt halt tatsächlich nicht nur solche Sachen zu konsumieren, sondern schon eher Sachen zu kaufen, die von der Qualität her gut sind, die man auch lange in seinem Kleiderschrank haben kann, weil diese Trends, die sind halt wirklich dann nur temporär cool und nach einem Jahr trägst du sie nicht mehr und dann kannst du quasi deinen Kleiderschrank immer wieder neu ausrichten. Deswegen würde ich sagen, sollte man schon in hochwertige, qualitativ gute Basics investieren und gar nicht so sehr auf dieses Fast-Fashion-Thema gehen, weil es einem auch in der Findung seines Stils, sage ich jetzt mal, und die meisten haben nun mal ihren Stil noch nicht so wirklich gefunden. Das hilft einem halt nicht, wenn man nur diese Fast-Fashion-Geschichten konsumiert. Zumal die Qualität halt auch meistens nicht gut ist, dass sie irgendwie Jahre im Schrank bleiben kann. Ne?
Ja.
Deswegen.
Marian fragt, hast du eine Lieblingsbrand außer deiner eigenen?
Boah, das ist echt schwierig zu sagen.
Wahrscheinlich, wenn das so ein großes Thema für dich ist.
Nee, ich habe tatsächlich keine Lieblingsbrand, weil ich habe das auch schon oft auf Social Media gesagt. Mir geht es persönlich nie um die Brand selber. Mir geht es eigentlich immer nur um den Look. Und bei mir spielt es keine Rolle, welche Brand ist das. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, ja, ich trage jetzt Louis Vuitton, das ist jetzt cool. Oder ich trage jetzt Gucci, weil es gerade im Hype ist, das ist jetzt cool. Ich finde, das ist halt Bullshit. Ich finde immer, es geht immer um den Look. Und da ist es mir persönlich egal, von welcher Marke das Teil ist. Deswegen hatte ich auch nie so eine richtige Lieblingsmarke oder so. Ne?
Ja, hier haben wir eine Frage. Da musst du wahrscheinlich mal ein Video draus machen von Aslan74. Tipps, wie T-Shirts im Schrank gefaltet liegen können, ohne beim Anziehen Falten zu bilden. Also ist wahrscheinlich echt schwer, das jetzt zu sagen.
Ja, mein Tipp, den ich tatsächlich geben kann, ich hänge alles auf, da musst du nichts falten in dem Sinne und dann hast du auch nicht so viel Falten in den Klamotten. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, womit ich ganz gut fahre. Muss man natürlich auch den Platz für haben, aber aufgehangen ist alles echt.
So, also Aslan, begehbarer Kleiderschrank und gut ist.
Ja, Optimum.
Wie viele Sneaker besitzt du?
Also ich muss sagen, bestimmt an die 100. Aber ich trage davon, glaube ich, nur so 5 Stück oder so. Also ich habe 4 Paar Air Force Ones, ein Picobello-Paar, ein Spaziergeh-Paar, einen so für jede Alltagssituation.
Für Fitness noch.
Ja, aber nee, ich trage tatsächlich von den ganzen Schuhen, die ich habe, echt nur so 5-6 Stück. Das war's dann auch. Also super unnötig, dass ich so viele Schuhe habe. Ja, aber so um die 100 sind es bestimmt.
Dann haben wir hier noch von Fotofuchs eine Frage. Meet and Greet mit deinen Followern. Gibt es sowas irgendwann mal? Kannst du dir das vorstellen?
Ich hoffe tatsächlich, dass wir es in den nächsten Jahren irgendwann hinkriegen, so ein Pop-Up Store-Event mal mit unserer Marke hinzukriegen. Und das wäre eigentlich auch die perfekte Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt gibt es natürlich dann auch Meet and Greet ist dann mit inbegriffen, ne, wenn man da vor Ort ist. Das wäre, glaube ich, so eine Sache, die ich ganz cool fände.
Ja, stimmt. Das kann man dann echt gut miteinander verbinden.
Ja.
Domi sagt, danke sagen, habe seine Videos in meiner Quarantäne geschaut, alle. Okay, also Domi will einfach nur mal Props aussprechen.
Ja, freut mich.
Und vielleicht nochmal zum Abschluss eine Frage von The Passion Guide. Stört es dich, dass du eventuell ein Katalysator für Kommerzialisierung bist?
Was, Bruder?
Ich muss das auch dreimal lesen. Ich glaube, damit ist so gemeint, dass du quasi für Werbung missbraucht wirst.
Ja, es ist ja meine freie Entscheidung.
Ja.
Also das, mich zwingt ja niemand dazu. Deswegen, nee, mich stört es nicht, weil ich werde ja nicht missbraucht dafür. Es liegt ja in meiner Hand, deswegen.
Also ja, ich denke auch, da spielt halt auch wieder ganz stark mit rein, wie sehr stehst du hinter einer Marke.
Ja, deswegen, das geschieht ja bei mir immer aus freien Dingen, wie erwähnt. Von daher habe die Frage immer noch nicht ganz verstanden, aber
skippen wir.
Ja.
Ja, perfekt. Ich glaube sonst, man kann jetzt ja auch nicht alle Fragen aufgreifen, aber auf jeden Fall cool, dass die Leute auch ihre Fragen stellen.
Ja,
das macht es, finde ich, dann nochmal so ein bisschen bunter. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, was steht bei dir als nächstes an? Nächstes Jahr hast du da irgendwelche Projekte, irgendwas Erwähnenswertes, was man hier so droppen kann?
Ganz groß auf dem Plan steht wirklich unsere eigene Brand, wo wir einfach immer mehr und mehr Zeit investieren, weil wir einfach merken, dass sich das extrem lohnt. Das haben wir die letzten Jahre, muss ich ehrlicherweise sagen, echt so ein bisschen vernachlässigt. Zumal auch Instagram uns, also diese Content-Creation-Bereich, echt viel Zeit geraubt hat und es nicht wirklich zugelassen hat. Aber es ist nach wie vor einfach so die Leidenschaft, die eigene Marke groß zu machen, nach vorne zu bringen. Und das ist, würde ich tatsächlich sagen, so das nächste große Projekt. Das ist halt so ein Dauerprojekt, aber das steht bei mir ganz oben auf der Agenda.
Das Fokusthema.
Ja, voll.
Ja, perfekt. Costa, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich echt gefreut.
Mich auch. War ein sehr cooles Gespräch.
Ich bin gespannt, was ihr noch mit Fourage machen werdet oder grundsätzlich auch, was du da als Creator noch machen wirst. Mhm. Ja, war ein super Talk. Ich wünsche euch da alles Gute und
vielen Dank. Dankeschön, bis bald.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.